DDR 5. Neugier genügt. Mit Elif Schenel.
Herzlich willkommen. Heute vor 70 Jahren, am 28. Juli 1951, wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Und wir schauen auf einen besonderen Bereich, auf dem viele Geflüchtete auch heute noch leben. Die meisten der 120.000 Geflüchteten in Griechenland, das sind laut UNO-Flüchtlingshilfe Menschen, die über das Meer nach Griechenland gekommen sind. Und wer diese gefährliche Fahrt überlebt hat, der kommt oft auf der Insel Lesbos an. Hier wurden die Geflüchteten erst ins Lager Moria gebracht. Das ist abgebrannt, wie Sie wissen. Und inzwischen gibt es das Lager Karatepe. Das ist vorerst die letzte Station für viele Geflüchtete. Eine unerträgliche Situation, sagen die allermeisten Beobachter. Denn diese Orte sollen nicht dazu dienen, Hoffnung zu schenken. Diese Orte sollen abschrecken. Griechenland hat seit 2014 fast 3 Milliarden Euro an EU-Geldern bekommen für den Umgang mit Geflüchteten, aber den Menschen dort in diesen Lagern fehlt es oft an allem. Und betroffen sind hauptsächlich Familien mit Kindern aus Afghanistan und aus Syrien. Ursula Sedlicek ist gleich mein Gast in der WDR 5 Redezeit. Sie hat erlebt, wie diese Zahlen und diese Beschreibungen ganz plötzlich zu echten Menschen und Begegnungen wurden. Die Bonnerin war auf Lesbos 2015, als dort Gummiboote dicht gedrängt mit Geflüchteten landen. Und in diesem Moment beginnt Ursula Sedlicek, ihnen zu helfen. Und ich freue mich gleich, Sie heute kennenzulernen, hier in der WDR 5 Redezeit. UNO-Flüchtlingshilfe sagt, dass 82,4 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Die allermeisten von ihnen, 2/3 der Menschen, leben in Nachbarländern. Sie schaffen es überhaupt gar nicht, viele Grenzen zu überschreiten. Das sind die Zahlen, die 82,4 Millionen vom letzten Jahr. Und wir blicken jetzt aber noch einmal zurück auf das Jahr 2015. Das war das Jahr, in dem für viele in Europa und Deutschland sichtbar geworden ist, dass diese vielen Menschen tatsächlich auf der Flucht sind, weil sie plötzlich für sie sichtbar wurden. Wir hatten die Bilder von Booten auf dem Mittelmeer, Menschen in LKW, Menschen zu Fuß unterwegs, viele Jahre, viele tausend Kilometer. 2015 hat politische Wegmarken gesetzt in Deutschland und Europa und es hat viele Leben wirklich verändert. Und eines, das ist das Leben von der Bonnerin Ursula Sedlicek. Sie war 2015 auf Lesbos, auf der Insel Lesbos, eigentlich im Urlaub. Aber dann war da dieser Tag am Strand, an dem plötzlich ganz viele Geflüchtete in Gummibooten erschienen. Und was danach passiert ist und wie Ursula Sedlicek bis heute sehr vielen Geflüchteten hilft und auch Menschen, die nicht geflohen sind, darüber sprechen wir jetzt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind in der WDR 5 Redezeit. Guten Tag, Ursula Sedlicek nach Bonn.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen heute?
Ja, ich bin müde, etwas erschöpft. Ich habe sehr, sehr viel zu tun und hoffe, dass ich bald ein bisschen mehr aktivere Hilfe bekomme, sodass die Arbeit, die durch meine Aktivitäten entstanden sind, dass ich die auf mehrere Schultern verteilen kann.
Das klingt nach ein bisschen Licht am Horizont, aber wir müssen auflösen, was Sie gerade so ermüdet hat. Ich vermute, es liegt auch daran, dass Sie jetzt gerade von einer längeren Reise oder beziehungsweise von einem längeren Aufenthalt auf Lesbos zurückgekehrt sind.
Ja, ich war 10 Wochen dort und die Zeit war anstrengend, aber sehr positiv auch. Wir haben ja dort schon im Jahr 2020 einen Raum gemietet, den wir nie so richtig nutzen konnten aufgrund von Corona. Und bei meiner letzten Reise ging es darum, den endlich eröffnen zu können. Und die ersten 3 Wochen war das noch gar nicht so sicher, kriegen wir es hin oder kriegen wir es nicht hin. Und inzwischen sind wir aber in eine Kooperation gegangen mit einem griechischen Verein. Und jetzt ist seit 6 Wochen unser Raum geöffnet. Und ja, das macht auch große Freude, das zu sehen, dass das endlich gelungen ist.
Das ist sozusagen im Moment das Ende oder nicht das Ende, zumindest der aktuelle Punkt Ihrer Hilfe im Jahr 2021. Ein Raum, an dem sich geflüchtete Menschen und Inselbewohner, die dort schon immer leben, begegnen können. Aber 2015 hat Ihr Engagement überhaupt begonnen. Wie ist es damals losgegangen? Was ist damals passiert?
Ja, ich war auf Urlaub, wie so oft vorher. Und es waren im Juni, war ich auch in Urlaub dort. Und da sah man schon die ersten Ankünfte. Und mir war klar, dass wenn ich im August, September nochmal dort bin, dass dann viele Flüchtlinge kommen. Von daher war ich da schon etwas vorbereitet, auch mit Hilfe aus Deutschland im Hintergrund. Aber auf diese Masse an Ankünften und war ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet und auch nicht auf die Art und Weise, wie das passiert ist und was mich das psychisch und physisch auch beanspruchen wird, das kann man sich vorher nicht vorstellen. Und das kam dann schon wie eine riesige Welle über mich, mit der ich dann irgendwie klarkommen musste.
Was haben Sie dann dort getan?
Im Wesentlichen habe ich mein Auto vollgepackt mit Wasserkeksen, Bananen, Pflaster und später dann auch ein paar trockene Socken und Schuhe und so weiter und bin immer an den Strand gefahren, wo die meisten Flüchtlinge damals ankamen und habe einfach geschaut, wer braucht was und habe das verteilt. In der Regel hatten die Flüchtlinge so gut wie gar nichts bei sich, weil die Boote so vollgestopft waren und sie zum Teil auch gezwungen wurden, ihre Rucksäcke wegzuschmeißen und fast alle kamen eigentlich an mit nassen Füßen, mit nassen Socken und mit nassen Schuhen und hatten kein Wasser, kein Essen, nichts dabei und wussten nicht, dass sie 65 Kilometer quer über die Insel hinter sich bringen mussten und das meiste eben zu Fuß. Und das habe ich immer versucht zu erklären und ihnen so ein bisschen Proviant mitzugeben. Und als es dann erlaubt war, habe ich dann auch immer so viel wie möglich Leute in mein Auto gepackt und habe die halt die 65 Kilometer gefahren.
Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich helfe da jetzt mit? Also das ist ja nicht, man würde sich wünschen, es wäre selbstverständlich, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Deswegen sprechen wir beide ja heute miteinander. Was war für Sie der Auslöser?
Ja, für mich war das irgendwie selbstverständlich. Also ich denke jetzt öfter nochmal drüber nach, weil viele Menschen das nicht so nachvollziehen können. Aber wenn wir jetzt auf die Katastrophe im Ahrtal zum Beispiel gucken, da sehen es viele Menschen jetzt auch als ganz selbstverständlich an, dass sie da statt einen Sonntag frei zu machen und in der Rheinaue zu liegen, dass die dann einfach ihr Auto vollpacken und dahin fahren und versuchen zu helfen, wie sie können, weil ich glaube, das ist eigentlich schon ein Instinkt in uns, dass wir das tun. Also für mich wäre es eigentlich, ja, ich hätte mich nicht dagegen entscheiden können. Mhm. Das liegt nicht in mir, da hätte ich mich nicht wohlgefühlt damit.
War das etwas, wo Sie gesagt haben, ich kann auch auf Erfahrungen aus meinem Leben zurückgreifen, ich sehe das und ich bin jetzt hier und auf was haben Sie zurückgegriffen, als Sie dort losgelegt haben?
Auf meinen gesunden Menschenverstand, denke ich, am ehesten. Sagen wir mal, man sieht, was die Menschen brauchen. Ich kannte die Insel ja auch schon sehr gut und wusste genau, was die Menschen dort erwartet, wenn sie im Norden ankommen und sich im Süden registrieren lassen müssen. Und es ist auch ein Stück Lebenserfahrung zum Beispiel auch zu sehen, so jetzt ist mein Auto leer, aber es kommen immer noch hunderte Flüchtlinge weiter an und in Massen auf mich zu, dass man dann eben auch entscheidet, dass man jetzt besser wegfährt, weil wenn man nicht mehr helfen kann, dann macht es keinen Sinn, dort zu bleiben und kann in dieser stressigen Situation durchaus mal kritisch werden.
Wer war noch um Sie herum? Waren Sie dort allein oder gab es andere Helfer in dem Moment?
Es gab am Anfang, waren es vor allen Dingen die Menschen, die dort gelebt haben, also die Griechen selber, die Insulaner selber und eben auch ausländische Menschen, die dort schon länger leben. Und dann kamen relativ schnell sehr, sehr viele Ehrenamtliche aus der ganzen Welt und es haben sich sehr schnell viele Hilfsorganisationen dort gegründet. Es war, teilweise waren es dann einfach auch zu viele, die dann helfen wollten und es war zum Teil recht chaotisch, wie es dann zugegangen ist. Also ich habe dann das vor allem mit meinen Freunden gemacht, die auf der Insel gelebt haben und wir haben immer geschaut, wo kann man am effektivsten helfen.
Und jetzt sind Sie gerade wieder dort gewesen? Auf der Insel Lesbos haben Sie gerade beschrieben. Wie hat sich die Lage, wenn Sie diese beiden Jahre jetzt miteinander vergleichen, 2015 und heute, verändert?
Es ist nicht mehr so öffentlich sichtbar, was passiert. Die Situation auf Lesbos und auf anderen Inseln auch ist so, dass versucht wird, die Flüchtlinge möglichst im Camp zu halten, dass sie entgegen der europäischen Gesetzgebung müssten sie eigentlich einen freien Ausgang haben, nachdem sie ihre ersten Papiere bekommen haben. Aber man hat eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie diese genutzt, um sie, sagen wir mal, in ihrer Ausgangsfreiheit sehr einzuschränken. Das heißt, man sieht deutlich weniger Flüchtlinge in der Stadt. Das Camp ist etwa 5-6 Kilometer entfernt. Das ist auch so gewollt. Und die Möglichkeiten rauszugehen und am Leben auch in der Stadt teilzunehmen, sind sehr, sehr begrenzt. Und man merkt eben immer mehr, dass die Insulaner auch sehr, sehr belastet sind, was nachvollziehbar ist. Die sehen ja seit 5 Jahren, seit 6 Jahren fast das Elend vor ihrer Haustür und die können jetzt zum Beispiel nicht wie ich dann einfach wieder abreisen. Die müssen da bleiben und sehen, wie schlecht es den Menschen geht, können aber nur sehr, sehr begrenzt helfen und fühlen sich dann auch hilflos. Viele haben natürlich auch ihr Einkommen verloren, dadurch, dass kein Tourismus mehr ist oder nur noch sehr wenig. Und im Gegensatz zu 2015, wo die Flüchtlinge voller Hoffnung waren, voller berechtigter Hoffnung, dass sie sich ein Leben aufbauen können in Mittel- und Westeuropa, diese Hoffnung ist gestorben. Die Flüchtlinge, gestern habe ich wieder ein Posting im Internet gesehen, wo die Flüchtlinge fragen, warum wird so viel Geld ausgegeben und warum geht es uns trotzdem so? In Europa gibt es so viele Rechte, eben auch die Menschenrechte und es gibt Tierschutzrechte. Warum behandelt man uns schlechter als Tiere? Warum haben wir weniger Rechte als die Tiere in Europa?
Die Hälfte der Geflüchteten, also liest man auch, sind Familien und Kinder. Ja. Wie erleben Sie Ihre Situation? Sie haben ja auch Kontakt zu Ihnen, auch wenn Sie vor Ort sind.
Denen geht es sehr schlecht. Viele sind viel stärker traumatisiert von der Unterbringung hier in Europa als von dem, was sie vorher erlebt haben. Die Kinder haben kaum Zugang zu schulischer Bildung. Und sag mal, im Großen und Ganzen gilt für alle, dass sie den ganzen Tag so gut wie nichts zu tun haben und dass sie eben warten, warten, warten und zum Teil 2 Jahre warten, bevor sie überhaupt wissen, bin ich abgelehnt oder angenommen. Wir haben ja unseren Raum jetzt geöffnet. Dort haben wir vormittags die Möglichkeit, dass Frauen uns besuchen. Manche bringen dann auch ein Kind mit. Und was wir halt bemerken, ist, dass die Frauen sehr, sehr dankbar sind, mal in einem geschützten, sauberen Raum zu sein. Sie können bei uns ihre Wäsche waschen, weil wir eine Waschmaschine haben. Sie können mal duschen und sie können einfach da sitzen und sich unterhalten, eine Tasse Tee trinken oder sie können was nähen, stricken, häkeln oder einfach nur mal ein paar Stunden am Tag sich sicher fühlen.
Wie kommen die Menschen zu ihrem Treffpunkt? Wie, wenn sie sagen, also eigentlich sind, wenn ich das richtig verstanden habe, sie dürfen das Camp nicht verlassen?
Ja, die bekommen nur 1-2 Mal in der Woche Ausgang offiziell. Es gibt natürlich immer auch inoffizielle Wege, wenn man sich in Griechenland ein bisschen auskennt und auf der Insel ein bisschen auskennt. Zum einen haben wir eine Person, die uns jeden Tag mit dem Bus zwei Personen bringen kann, und wir verteilen dann auch Bustickets. Ne? Was oft bedeutet, dass nicht die gleichen Frauen jeden Tag kommen, sondern dass das so ein bisschen wechselt. Und ansonsten nutzen wir die Lücken, sag ich mal.
Und Sie sagen, es ist ja auch ein Angebot, damit sich auch die Inselbewohner und die Geflüchteten begegnen können. Klappt das schon?
Noch nicht, nein. Mhm. Wir haben ja jetzt erst angefangen. Momentan im Sommer sind die Einheimischen auch alle beschäftigt mit Arbeit oder sind dann in ihren Gärten aktiv. Die sind dann erst, so sagen wir mal, ab Ende September oder so ansprechbar für Aktionen. Wir möchten im Oktober gerne was zum Thema Filzen machen, also Wolle, Rohwolle filzen. Und da, bin ich jetzt gerade in Vorbereitung, dass das dann bis dahin so bekannt ist, dass dann eben auch Einheimische sich das einplanen können für abends oder am Wochenende.
Warum haben Sie sich diese Beschäftigung ausgesucht? Wie sind Sie darauf gekommen?
Naja, auf der Insel gibt es wahrscheinlich so viele Schafe wie Olivenbäume, und die Schafwolle wird weggeschmissen, weil es kein Geld mehr dafür gibt. Und an sich ist es ein wahnsinnig toller Rohstoff, den man komplett verwenden kann für Gartendüngung, Isolierung, Wohngegenstände, Spielzeug, Kleidungsstücke, und wir möchten gerne den Inselbewohnern nochmal bewusst machen, dass sie da etwas vor ihrer Haustür liegen haben, was nichts kostet, und ihnen nochmal auch zeigen, was man damit alles machen kann. Und die Idee dahinter ist, dass zum Beispiel die Afghanen, die diese Technik noch beherrschen, Rohwolle zu verarbeiten, dass die das dann auch vielleicht zeigen den anderen, und dass wir neu was lernen und dass vielleicht die eine oder andere Person die Idee kriegt, hey, da könnte ich mir eigentlich einen Broterwerb von aufbauen.
Mhm. Und Sie haben auch anfangs gesagt, dass Sie hoffen, dass Sie diese Arbeit oder dieses Engagement, was Sie haben, auf verschiedene Schultern verteilen können. Was ist da im Moment in Bewegung? Sie haben ja einen Verein gegründet, Ursula Setnicek, Hoffnung Leben e.V. Mhm. Und was passiert da jetzt gerade?
Na, momentan hoffe ich sehr, dass es klappt, dass ich die Aufgabe der Schatzmeisterin auf andere Schultern geben kann, weil das kostet mich 2-3 Tage im Monat, die Buchhaltung zu machen etc. Und sag mal, wenn ich eine Stellvertretung habe und damit jemanden auch als Sparringspartnerin, wäre das auch sehr hilfreich, dass sich nicht alles in meinem Kopf dreht. Die meisten unserer Mitglieder, die sind aufgrund ihrer Lebensumstände passive Mitglieder oder immer nur phasenweise aktiv für bestimmte Aktionen. Und es wäre auch toll, wenn ich jemanden finden würde, der mir bei der Website oder bei den Social Media helfen würde. Ne? Das mache ich alles selber, das ist sehr aufwendig, und ich mache das mehr schlecht als recht. Und wäre schön, wenn da Hilfe käme, zu sagen, komm, ich kenne mich da aus bei der Software, wir machen das zusammen. Ne? So solche Dinge sind es viele. Ne?
Das heißt, das ist so ein kleiner Aufruf jetzt vielleicht von Ihnen an dieser
Stelle. Gerne,
wenn
sich jemand mit dieser Software auskennt, die ich da jetzt im Internet auf der Website habe.
Ich hörte, dieses Internet ist relativ prominent geworden inzwischen. Ich könnte mir vorstellen, dass das der ein oder andere vielleicht umsetzen kann. Aber das ist der eine Teil dieser Arbeit, den Sie da auch jetzt tun, Ursula Setnicek. Und also es gibt auf jeden Fall auch dieses Engagement, das Sie selber dann eben in diesen Verein gegossen haben. Sie hätten sich ja auch anders entscheiden können. Sie hätten ja auch sagen können, ich schließe mich einem anderen Verein, einem anderen Wohlfahrtsverband an, ich sammle Spenden und gebe das zu anderen Leuten, die das verwalten. Warum haben Sie sich entschieden, eben sich nicht anzuschließen, sondern selber etwas auf die Beine zu stellen?
Also am Anfang ist das mir sozusagen passiert und ich habe dann Anfang 2019 überlegt, mache ich weiter oder nicht. In den Jahren davor haben wir viel mit den Geldern, die ich gesammelt habe, andere Vereine unterstützt und auch nur die unterstützt, wo die ich persönlich kannte, weil ich nicht wollte, dass Spendengelder irgendwie in großen Verwaltungsapparaten versickern. Und es ist schon was sehr Persönliches und für mich war ganz wichtig, das eben ein bisschen vorausschauend auch zu gestalten von der Satzung her, dass wir zwar von den finanziellen Anteilen her das meiste an Geldern in die Nothilfe geben mit Essen, Trinken, Windeln und so weiter, aber dass, wenn ich zukunftsorientiert schaue, dass ich der Meinung bin, dass wir lernen müssen, miteinander zu leben, weil dies Interkulturelle wird zunehmen. Wir werden eine immer gemischtere Gesellschaft werden und viele Vereine machen das ganz Wichtige, nämlich Integrationsangebote, also Deutschland etc. etc. Das gibt es schon und für mich ist es wichtig, dass wir vielleicht auch nochmal den Blick dahingehend richten, dass die Menschen, die da kommen aus einer Not heraus, dass die zwar erstmal sehr stark Bedürftige auch sind, aber dass sie eben auch viel mitbringen, was uns nützlich sein kann, was uns bereichern kann. Ne? Also im Camp Karatepe zum Beispiel die Elektrizität, die funktioniert nur, weil es da viele Elektriker unter den Flüchtlingen gibt. Und das ist zum Beispiel ein Fachkräftemangel in Deutschland. Aber die Genfer, die Dublin-Beschlüsse sagen, nein, wir dürfen sie nicht holen zu uns. Und da denke ich, dass wir vielleicht einen anderen Blick haben können, die Menschen als Bereicherung zu sehen. Also ich treffe da so viele tolle Menschen, schlaue Menschen, kluge Menschen, kreative Menschen. Für mich ist das eine Bereicherung und das können sie ja eigentlich für uns alle sein.
Sie sprechen da auch etwas an, was wichtig ist. Das ist das eine, ihre Arbeit, ihr persönliches Engagement mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, aber gleichzeitig auch die politischen Rahmenbedingungen, die ja nun so sind, wie sie sind. Und auch da könnten sie ja eine andere Entscheidung fällen, zu sagen, naja, das, was ich hier tue, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Warum entscheiden sie sich, eben das trotzdem so nicht zu sehen?
Erstmal denke ich, dass ich Verantwortung auch habe für alles, was hier so ist, in irgendeiner Form. Und Tropfen auf den heißen Stein, das ist richtig, aber gleichzeitig ist richtig, dass das Meer aus Tropfen besteht.
Und sie schaffen es, ein großes Meer zu schaffen. Und diejenigen, die sie treffen, für die ist das ja enorm wichtig. Also sie haben ja nicht nur ihr Leben verändert, sondern sie ändern ja auch das Leben und sie berühren auch das Leben von vielen Menschen, die sie da eben dort treffen. Wie schöpfen Sie bei all diesen Begegnungen selber Kraft? Oder was können Sie auch vielleicht anderen jetzt mitgeben, die sagen, ach, Ihre Arbeit, Ursula Sedniczek, die macht mir Mut. Was können Sie denen mitgeben?
Die Überzeugung, dass auch kleine Dinge, die ich tue, dass die trotzdem was verändern können. Ich glaube, dass ich was ändere, wenn ich morgens einem Menschen begegne auf der Straße, sind es zwei Paar Schuhe, ob ich den böse angucke und nix sage oder ob ich ihn anlächle und sage guten Morgen. Und natürlich kommen in unseren Raum verschwindend geringe Anzahl von Frauen im Vergleich zu den mehreren Tausend, die im Camp sind. Aber es kann ja sein, dass gerade eine dieser Frauen eben an dem Vormittag einer Gewalttat entfliehen kann, weil sie bei uns ist und nicht im Camp.
Und deswegen bewirken Sie auch etwas. Ursula Setnicek, vielen Dank, dass Sie von Ihrer Arbeit, von Ihrem Engagement erzählt haben. Und wissen Sie, was wir jetzt auch noch machen? Wir schicken jetzt einen Gruß an Helga Mark Hamprecht aus Odenthal.
Ja.
Sie hat nämlich uns von ihrer Arbeit und von Ihnen erzählt, woraufhin unsere Hörer, also eine Hörerin von uns. Und daraufhin haben wir den Kontakt zu Ihnen gesucht. Und wer möchte, kann auch nochmal in die Mediathek der ARD, des WDRs gehen. Dort finden wir auch die Dokumentation Menschen hautnah, WDR-Dokumentation von den Autoren Hans-Jörg Thun und Gerhard Schick. Die haben ihre Arbeit nämlich auf Lesbos auch vorgestellt. Die Unermüdliche heißt diese Dokumentation. Ja. Ursula Setnicek, dankeschön.
Vielen Dank,
dass Sie heute bei uns waren.
Danke ebenfalls.
Tschüss. Tschüss. Alles Gute.
WDR 5.